BS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ihr habt es gehört, hier ist das anspruchsvolle Journal für Politik, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Heute mit Etta Kevili und Nils Björn Schmidtke. Hallo Nils.
Hallo Etta, hallo ihr da draußen zu Hause, wo immer ihr seid, an welchen Hörgeräten ihr auch gerade hängt.
Genau, und morgen findet in Frankfurt ein Prozess statt gegen jemanden, der auf einer Pegida-Demonstration ein Ei geschmissen hat. Und da gibt es eine Verhandlung dazu. Wir hören von der Roten Hilfe, wie es damit weitergeht und überhaupt, wie es mit Verfahren gegen Menschen, die gegen Pegida, aber auch die AfD demonstrieren, was da gerade so vorgeht in Frankfurt. Und als erstes beschäftigen wir uns mit der FAU und geben da einen kleinen Statusbericht mit dem Organisationssekretär der Geschäftskommission aus Berlin, der uns auch darüber berichten wird, was auf dem Bundeskongress in demnächst stattfinden wird, was die FAU betrifft. Und wir erlösen euch mal von der brummenden Musik. Da gibt es ein Problem mit der Soundkarte, aber wir wechseln gleich einfach unsere Dosenmusik aus und dann wird das ein bisschen besser von der Soundqualität her. Aber das macht auch nichts mit der Musik, denn eigentlich wollen wir ja quatschen und zwar mit Martin Hauptmann. Der ist der Organisationssekretär der Geschäftskommission der FAU, also der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU und ist in Berlin und wir erreichen ihn jetzt gerade übers Telefon. Ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser als unsere Musik. Martin, hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo
guten
Martin. Tag. Ja, schön, dass wir über die FAU quatschen. Ich habe das gerade schon gesagt, es gibt auch vielleicht einen kleinen Anlass, jetzt nochmal das Thema aufzugreifen. Einerseits natürlich eure Arbeit prinzipiell, aber ihr habt auch diesen Bundeskongress, der bald ansteht und darauf wollen wir auch noch später nochmal kommen. Aber erstmal klären wir nochmal, was mit der FAU so auf sich hat. Anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, was bei Wikipedia steht Basisdemokratische Gewerkschaft FAU, Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion. Vielleicht erklärst du uns nochmal, was es damit auf sich hat, bevor wir dann vielleicht auch nochmal klären, was deine Funktion als Organisationssekretär der Geschäftskommissionen eigentlich so ist, weil das scheint sich ja so ein bisschen zu widersprechen, Anarchie und Geschäftskommission. Aber genau, also vielleicht erstmal die Frage zur anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft.
Ja, da sind jetzt gleich ein paar Stichworte gefallen, die gerne auch falsch verstanden werden. Also die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion gibt seit 1977 in Deutschland und das ist keine Gewerkschaft, sondern es ist eine Gewerkschaftsföderation, ein Gewerkschaftsbund. Es gibt derzeit 33, 34, 35 Syndikate, was letztendlich nichts anderes ist als ein Wort für Gewerkschaften. Und da sind in der größten Zahl allgemeine Syndikate, die für alle Branchen zuständig sind. Aber es gibt auch Branchensyndikate, die sich mit speziellen Branchen beschäftigen. Das werden hoffentlich irgendwann mal auch mehr werden. Und es gibt ganz klar eine von unten nach oben orientierte Struktur, was der größte Unterschied ist zu dem deutschen Gewerkschaftsbund beispielsweise, wo sehr viel von oben nach unten gemacht wird. Also wir freuen uns natürlich, wenn Menschen sich gewerkschaftlich organisieren, ob das jetzt im DGB oder sonst wo ist. Das ist auf jeden Fall schöner als sich nicht gewerkschaftlich zu organisieren und insofern sehen wir uns auch nicht als eine Konkurrenz, sondern als eine Bereicherung, das Gewerkschaftsangebot in Deutschland. Und was meine Funktion angeht,
genau,
das ist eine rein administrative Funktion von der Idee her. Also ganz explizit ist es kein politisches Mandat. Ich habe auch keinerlei Befugnis jetzt im Namen oder für die FAU zu sprechen. Das heißt also, alle Statements, die ich hier ablasse, sind meine persönliche Meinung, dass ich bin halt so recht lang schon dabei und insofern hoffe ich, dass ich nicht allzu viel Genossinnen und Genossen Anlass gebe, sich gesagt, zu ärgern. Und ja.
Vielleicht noch ein Wort zu der Geschäftskommission. Du bist jetzt der Organisationssekretär. Ich habe schon gesagt, was gibt es da noch für Funktionen? Wie werden die gewählt oder bestimmt, die Menschen, die das machen?
Also die Geschäftskommission besteht aus drei Mandaten, die derzeit von drei Personen ausgefüllt werden. Das eine ist das Finanzsekretariat oder vulgo Kasse. Und das dritte ist das internationale Sekretariat, denn die FAU ist letztendlich die deutsche Sektion der Internationalen Arbeiterinnen- und Arbeiterassoziation, in der verschiedene anarcho-syndikalistische Gewerkschaften oder Gewerkschaftsföderationen Mitglieder sind. Und das heißt also, wir stehen da also auch mit anderen in regen Austausch. Und das internationale Sekretariat hat auch noch einen Stab von Leuten, die mithelfen bei Übersetzungen beispielsweise. Das ist halt natürlich notwendig. Da ist viel Spanisch und Englisch und Türkisch und Französisch und Schwedisch, Polnisch. Also es ist sehr viel.
Alles dabei.
Es ist sehr viel dabei, genau. Und auf eines wollte ich auch noch eingehen, nämlich du hast von einer anarchistischen Organisation gesprochen. Mhm. Das ist so nicht ganz richtig. Mhm. Die Wortzusammensetzung anarcho-syndikalistisch heißt, dass das eine gewerkschaftliche Organisation nach herrschaftsfreien Kriterien ist. Das heißt also, es geht darum, dass man sich in Bezug auf die Arbeitsorganisation herrschaftsfrei organisieren möchte. Ob jemand dann auch noch in seinem oder ihrem politischen Leben auch sich selbst als anarchistisch bezeichnet oder nicht, das ist freigestellt. Letztendlich ist das sicherlich auch sicherlich hilfreich, um das zu verstehen, aber es ist kein Muss. Also wir haben auch durchaus explizite Nicht-Anarchistinnen in der FAU, die trotzdem mit großer Überzeugung in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU gerne sind. Ja.
Ja, Martin, die FAU hat ja auch einen historischen Vorläufer gehabt. Das war die FAUD, die Freie Arbeiterunion Deutschland, die sich 1919 nach einigen Abspaltungen von SPD und frühen Auseinandersetzungen, wohin geht es mit der Gewerkschaft, wird es zentralistische Gewerkschaften geben oder gibt es eben Freie Arbeitergewerkschaften, Freie Arbeiterunion, ist die entstanden und hat ihre Hochphase so 1922/23 gehabt, war auch aktiv an den Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik, Rote Ruhrarmee und so, auch beteiligt und auch in Betrieben sehr aktiv und ist dann 33 durch die Machtergreifung der Nazis verschwunden und hat sich dann 77 erst wieder begründet. Aber ihr habt in eurer Internetseite, sagt ihr schon, dass ihr euch darauf bezieht, auf diese Wurzeln und Tradition, und definiert das dann auch für euch, was es bedeutet, so diese Wurzeln, diese Tradition wieder aufzunehmen?
Ja, sicher. Also wir haben ganz klar diesen historischen Bezug zur FAUD und das spielt auch mit Sicherheit eine Rolle. Also es gibt wie auch viele Theoriewerke aus der Zeit, die nach wie vor sehr aktuell sind, beispielsweise von Rudolf Rocker. Und da gibt es eigentlich wenig dran zu rütteln. Da gibt es auch nicht so schrecklich viel Kritik. Also natürlich irgendwie Ressentiments, die...
Also Rudolf Rocker, sollte man vielleicht dazu sagen, der hat so ein paar Thesen 1919 auch aufgestellt, die also diese anarcho-syndikalistische Arbeit, so wie du so vorhin skizziert hast, die theoretischen Grundlagen dafür liegt. Das ist dieser Rudolf Rocker, von dem du gesprochen hast.
Richtig. Mhm. Genau, danke. Und es gibt halt natürlich in der Praxis nicht so schrecklich viel, was wir damit anfangen können. Also damals gab es halt einfach eine andere Organisation oder Organisationsweisen in der Arbeit. Es gab ein anderes Verhältnis von produzierenden und dienstleistenden Jobs. Und insofern lassen sich jetzt ziemlich viele konkrete Organisationsweisen und Kampfformen gar nicht auf die moderne Arbeitswelt übertragen. Überraschenderweise einige Sachen halt schon, wie beispielsweise das Betriebsgruppenkonzept, was halt einfach wirklich selbst organisierte Gruppen in den Betrieben sind, die ganz klar auch das Ziel haben, letztendlich den Betrieb soweit unattraktiv für die Geschäftsführung zu machen, dass der irgendwann mal vielleicht in Selbstorganisation übernommen werden kann und selbstverwaltet demokratisch betrieben werden kann. Und ja, das ist natürlich ein sehr hehres Ziel, und aber diese Betriebsgruppen, dass halt wirklich dort die Entscheidungen stattfinden, das ist nach wie vor bis heute so, und das ist auch gehört zur DNA der V.
Ja, das ist, du sagst, es ist ein hehres Ziel, was ihr erreichen wollt, diese Selbstorganisation. Jetzt gerade seid ihr ungefähr 500 Mitglieder. Ich habe das gelesen als Zahl für 2010. Vielleicht sieht es jetzt auch schon wieder anders aus. Das kannst du ja vielleicht nochmal sagen. Im Vergleich dazu, also im DGB sind ja über 6 Millionen Mitglieder, so wie ich das recherchiert habe, organisiert. Ist das ein Problem für euch, so verhältnismäßig wenig Mitglieder zu haben? Oder ist es auch ein Vorteil? Oder ist es eigentlich auch egal, weil man ja einfach in dem einzelnen Betrieb sich organisiert, und dann ist man ja eh nur in dieser kleinen Parzelle in einem einzelnen Betrieb, und da ist es dann halt wichtig, wie viele Menschen man ist? Oder wie siehst du das?
Naja, klar, also gesamtgesellschaftlich sind wir komplett unerheblich, und ändert sich jetzt nicht viel. Wir haben allerdings schon durchaus einigen Einfluss. Also beispielsweise sind einige Form des Konflikts, die wir selbst entwickelt haben, schon teilweise auch von anderen Gewerkschaften übernommen worden. Also da würde ich beispielsweise einfach dieses Ding in der Mall in Berlin, gibt es ein großes Einkaufszentrum, das mit Leiharbeitern, die aus Rumänien stammen, oder mit, also nicht mit Leiharbeitern, sondern halt wirklich mit sehr schlecht bezahlten, über Sub-Unternehmen angestellten Arbeitern mit aufgebaut wurde, die dann um ihren Lohn betrogen wurden, und da gab es also wirklich eine sehr stark wahrgenommene Auseinandersetzung vorletztes Jahr, und das Neuartige, das eigentlich Innovative an diesem Ding war, dass die dort Arbeitenden, die dort haben sich selbst gewehrt, die haben sich erstmal selbst organisiert, haben selber protestiert, haben sich vor diese Mall of Berlin, die wir als Mall of Shame bezeichnen, aufgebaut und haben da protestiert und haben dann auch nach Bündnispartnern gesucht, mit denen sie das zusammen machen können, haben dann beschlossen, sich in der FAU Berlin zu organisieren, weil sie dort gesehen haben, dass sie dort mit ihrem, wir wollen selber was erreichen, wir möchten nicht eine Stellvertreterpolitik machen, die sie bei anderen vorgefunden haben, an die sie sich zuerst gewendet haben und die ihnen dann eher mit Lebensmittelgutscheinen geholfen haben als mit praktischer Unterstützung ihres eigenen Kampfs. Ja, genau, und das haben sie bei der FAU Berlin gefunden, eine Unterstützung von ihren eigenen Vorstellungen und von dem, was sie wollten, keine Bevormundung durch irgendwelche Gewerkschaftssekretäre, die schon viel besser wissen als die Betroffenen, was gut und richtig für sie wäre. Und genau, und das...
Wie ist das Ganze ausgegangen? Also was konnte erreicht werden?
Also es wurde auf verschiedenen Ebenen viel erreicht. Also es hat sich dann irgendwann dann... nach vielen öffentlichen Protesten, die auch die Geschäftsbetreiber in der Mall of Berlin sehr gestört haben und was auch zu größeren Konflikten bei denen geführt hat, intern, konnte auch erreicht werden, dass viele inzwischen ihr Geld bekommen haben. Es hat dazu geführt, dass viele einen Rechtsanspruch bekommen haben, den sie gegen irgendwelche Subunternehmen, die sich jetzt halt teilweise in die Insolvenz flüchten, das machen. Aber es war auf jeden Fall auch vor Gericht sehr deutlich, dass sich einige Arbeitsgerichte wirklich sehr, sehr gefreut haben, dass sie endlich mal halt einfach gegen diese schädige Praxis was machen können, weil in der Regel war es dann halt so, dass die Leute sich auch dann geschämt haben, und das war auch eine sehr wichtige Auswirkung, dass es nämlich in Rumänien eine stark starke mediale Debatte gegeben hat, die dann bis in die dortige Tagesschau dann auch geführt hat und zum großen Diskurs dort geführt hat, dass es möglich ist, darüber zu reden, dass man Leute aus Rumänien kommen und in Deutschland halt einfach beklaut und betrogen werden von deutschen Firmen. Und das war vorher aus irgendwelchen Schamgründen sehr schwierig und jetzt kann darüber offen geredet werden und dadurch ist es auch dort möglich, vorhandene Schlepper, also Arbeitsvermittler, Infrastrukturen, also Leute, die halt einfach wirklich dann, die an sich an der Ausbeutung, von der Ausbeutung profitieren, dass die halt einfach, angreifbar werden dadurch. Und genau. Und auch andere Gewerkschaften haben halt diese Arbeitsweise übernommen. Teilweise haben sich die Anlaufstellen für migrantische ArbeiterInnen beim DGB halt auch dieses öffentlich Anprangern dieser Missstände halt auch daran orientiert. Leider haben sie das eigentlich innovative Element, nämlich dass die Menschen sich selbst organisiert haben und selbst bestimmt haben, welche Kampfweisen sie gerne hätten. Also das zentrale Element fehlt. Also formal sieht es nach außen ähnlich aus, aber nach innen bleibt es halt irgendwie der Stellvertreterpolitik und da möchten wir gerne weg. Und auch wenn wir jetzt irgendwie weniger als 1000 Leute in Deutschland sind, setzen wir an manchen Punkten Maßstäbe. Und
Form des Arbeitskampfs oder nenne ich es jetzt mal, da habt ihr ja nicht nur also das um die Mall, das war eine große Sache, dann gab es dann noch eine Auseinandersetzung um Mitarbeiter eines großen, bekannten Restaurants in Berlin, die auch nicht bezahlt wurden. Und da habt ihr also auch euch auf entritualisierte Formen der Auseinandersetzung besonnen und habt also dort Öffentlichkeit auf der Straße gemacht.
Steakhouse war
das. Ja, das war, ja, sollte ja nicht, darf ja noch nicht genannt werden, soweit ich das recherchiert habe jetzt. Zumindest auf eurer Internetseite habt ihr den Namen selber noch zensiert. Weil wegen eines gerichtlichen Beschlusses.
Radio X können wir damit mal rausrücken.
Ja, genau. Gut, aber das, wie gesagt, um zur Frage zurückzukommen. Also ihr habt da also Organisationsformen gewählt, um Auseinandersetzungen zu betreiben. Vielleicht könnten wir noch mal kurz über die sprechen, wo euch das auch unterscheidet von den Traditionen der bundesrepublikanischen Gewerkschaftsarbeit und den DGB-Gewerkschaften.
Ja, also erstmal gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten. Also ich bin ja seit ein paar Jahren nicht mehr in der FAU Frankfurt, weil ich nach Berlin gezogen bin. Und in Berlin haben wir auf jeden Fall ein gutes Dutzend aktuelle Konflikte derzeit parallel am Laufen. Und die meisten davon kommen halt eben nicht an die Öffentlichkeit. Wir haben ja für verschiedene Konflikte verschiedene Eskalationsstrategien. Und natürlich ist das Suchen der Öffentlichkeit eine Eskalationsmethode. In den meisten Fällen, also in vielen Fällen reicht es einfach auch Briefe zu schreiben oder hinzugehen oder anzurufen und das dann zu regeln und das funktioniert mal gut, mal weniger gut und dann muss man sich halt überlegen, wie das weitergeht. Aber was halt schon auf jeden Fall eine Sache ist, dass die Menschen, die betroffen sind von den Ungerechtigkeiten bei der Lohnarbeit, die überlegen sich halt selbst, was sie für sinnvoll und für richtig halten, lassen sich dann auch beraten von erfahrenen Genossinnen, was davon umsetzbar ist, was davon zu aufwendig ist oder was machbar ist. Und es geht immer letztendlich darum, Solidarität zu erschaffen, mit dem Gedanken halt auch, okay, wir haben keine bezahlten Leute, aber dafür erwarten wir halt auch, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen. Bei ich habe noch nie in der Gastronomie gearbeitet, aber ich habe trotzdem mich an einem Ticket oder zwei in den letzten 2-3 Monaten beteiligt, in der Hoffnung, dass wenn ich das mal benötige, sich dann auch einige Leute mein Herz erwärmen, indem sie sich dann hinstellen und dafür sorgen, dass ich mein mir zustehendes Geld beispielsweise bekomme in dem Fall oder meine mir zustehenden Urlaubstage bekomme oder ja, genau. Es gibt einen ganzen Strauß an Aktionsweisen, die wir entwickelt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da konkret anfangen soll. Also wie gesagt, also Öffentlichkeit suchen ist natürlich immer aufsehenerregend. Das kriegen wir auch ganz gut hin. Also meistens kriegen wir
das könnten wir auch nochmal über den Entscheidungsfindungsprozess, über die Art und Weise, wie Aktionen dann auch zustande kommen können, sprechen. Da habt ihr eben, hatten wir auch im Eingang schon gesagt, das Modell, das Basisprinzip angesprochen. Also bedeutet dann auch, dass die einzelnen Betriebe oder die Kolleginnen aus den Betrieben für sich auch sozusagen die Kampfformen selbst entwickeln, wie sie, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Hallo?
Ja, Michael,
Martin, Entschuldigung.
Ja, letztendlich ist es ja genau das, dass die Menschen in den Betrieben, die Probleme haben, entweder in der FAU Mitglied sind oder Mitglied werden, weil sie halt sich einfach wehren wollen, weil sie selber was machen möchten und haben oft einfach auch schon ganz gute Ideen und ganz gute Ansätze, wissen, was bei ihnen im Betrieb möglich ist und manchmal ist es halt auch einfach schon eine sehr, sehr große Provokation oder wird es als große Provokation aufgefasst, wenn die im Betrieb vertretene Gewerkschaft FAU auf ihr gutes Zivilrecht besteht, dort ein schwarzes Brett im Betrieb aufzuhängen. Und das reicht schon bei manchen Arbeitgebern zu herzinfarktähnlichen Reaktionen. Von wegen, das kann doch nicht sein, dass diese Leute da sowas machen dürfen. Doch, dürfen sie. Und machen wir auch. Und das ist dann auch schon ganz, also es erwärmt auch wirklich mein Herz, wenn ich beispielsweise höre, dass allein das Auftauchen von FAU-Kugelschreibern und Aufklebern dazu reicht, um lange vorenthaltene Verbesserungen halt einfach zu sagen, okay, ja, jetzt machen wir es, ihr wartet die ganze Zeit schon drauf, jetzt machen wir es. Also es gibt wirklich einen Haufen Betriebe, die wirklich eine Mega-Angst vor der FAU haben.
Also so erklärt sich dann...
Wenn sie die FAU kennen, dann bekommen sie, dann wissen sie, das führt zu Stress.
Nein, das ist ja jetzt eine richtige... Werbung sogar, da war ich vielleicht euch auch mitzumachen oder sich dafür zu interessieren, was oder mal zu informieren, was ihr macht. Aber so erklärt sich durch diese politische Arbeit vielleicht auch eure Selbstbeschreibung kämpferisch, selbstorganisiert, solidarisch und mehr als nur eine Gewerkschaft. Also dieses Miteinander auf sich zugehen, sich zu vernetzen, dann eben auch politisch zu arbeiten in der Weise, wie du es jetzt beschrieben hast. Vielleicht sagen wir nochmal, weil du jetzt in Berlin bist eben und jetzt ein paar Beispiele aus Berlin genannt hast, dass die Gruppe in Frankfurt eben auch sehr aktiv ist. Davon haben wir jetzt niemanden erreichen können für dieses Mal, aber berichten oder verfolgen das eben auch natürlich für die Zukunft, haben wir auch schon hier gemacht im Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Da gibt es einen Arbeitskampf gerade aktuell an der Goethe-Uni bei Hilfswissenschaftlerinnen, also Hiwis, die da sich einsetzen für verschiedene Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen, die ja häufig sehr kurzfristige Verträge haben, keine Bezahlung für ihre Urlaubszeit kriegen und so weiter. Das ist die eine Sache und dann gibt es auch noch bei der Lebenshilfe einen Arbeitskampf, den die FAU begleitet. Also das sind Menschen, die behinderte Menschen unterstützen, Assistenz leisten, die zum Beispiel zur Schule begleiten und so weiter. Also da setzt sich die Ortsgruppe in Frankfurt gerade ein. Ich mag auch noch mal jetzt auf diesen, was ich vorhin schon angekündigt habe, auf diesen Bundeskongress kommen, der jetzt bald stattfinden wird. Da habt ihr einige Umstrukturierungen geplant, der V. Magst du das mal erklären, was da beschlossen werden soll?
Ja, da bin ich auch gerade sehr gespannt, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Wir werden im Mai unseren Jahreskongress haben und wir hatten da einfach auch eine Entscheidungsfindung, die noch aus dem Vor-Internet-Zeitalter eigentlich stammte und die jetzt auch andere Möglichkeiten bietet. Also wir hatten das Ding, dass die Anträge vor dem Kongress in den Syndikaten vor Ort entschieden wurden und die Ergebnisse dann auch dem Kongress vorgetragen wurden.
Wie viele sind das so ungefähr gewesen? 100 oder 10?
Anträge oder?
Anträge.
Also, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Okay.
Also letztes Jahr waren es, ich weiß nicht, 15 mit noch etlichen Unteranträgen und aber es gibt halt da auch Sachen, die halt einfach formaler Kram sind, irgendwelche Satzungsänderungen, weil irgendwelche Fehler sich eingeschlichen hatten oder Unklarheiten in den Formulierungen sind. Und manchmal geht es halt auch wirklich um ganz zentrale Sachen. Also es gibt einfach Sachen, die einfach durchgewunken werden, weil es irgendwie klar ist, es geht mir um eine Klärung der Formulierung und ja, also es gibt unterschiedliche aufwendige Sachen. Aber das Spannende, was ich an dem neuen Entscheidungsverfahren, warum ich mich da sehr freue, ist, dass ich glaube, dass es ermöglicht, dass es sowas wirklich wie ein echten Diskurs über Inhalte geben kann. Also wie gesagt, wir hatten vorher das Problem, dass die Entscheidungen vor in den Syndikaten auf der Basis gefällt wurden und dann auf dem Kongress einfach nur vorgetragen wurden. Das heißt, es gab ganz viel Missverständnisse, falsch verstandene Anträge, schlecht formulierte Anträge, wo dann auf dem Kongress dann die Leute gesagt haben, ach, wenn wir das gewusst hätten, wie das gemeint war, oder wenn ihr da irgendwie die Formulierung ein bisschen präzisiert hättet, sowas, hätten wir natürlich dafür gestimmt, aber jetzt ist es zu spät, wir haben kein Gewissensmandat, sondern wir haben ein imperatives Mandat und wir haben nicht autorisiert, das zu ändern. Und deswegen müssen wir dagegen stimmen, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich dafür wären. Und das ist halt sehr unbefriedigend und dann gingen die Diskussionen halt teilweise in eine Richtung, die in Richtung gegenseitige Vorwürfe sich eher entwickelt, als in Richtung, wie könnte man es besser machen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir auch nach wie vor an der Basis in den Syndikaten wird entschieden, aber es wird schriftlich vor dem Kongress entschieden. Und auf dem Kongress, also eine Woche vor dem Kongress, sind allgemein die Abstimmungsergebnisse bekannt. Und da kann und darf auch taktisch abgestimmt werden, von wegen so, ja, wir haben gesagt, der Antrag ist ein bisschen doof, wenn der ein bisschen geändert wird, fänden wir es gut, habt ihr nicht gemacht, deswegen haben wir dagegen gestimmt. Und wir können dann auf dem Kongress darüber reden. Wir können sagen, warum wir das besser fänden, wenn das umformuliert würde und dann schauen, ob ihr bereit seid, den Antrag zu ändern. Und dann gibt es eine schriftliche Abstimmung bei den Anträgen, die nicht durchgekommen sind, die nach dem Kongress nochmal erfolgt. Und auf dem Kongress wird gar nichts entschieden oder abgestimmt, sondern da wird die seltene Gelegenheit, dass alle mal zusammenkommen, genutzt, um inhaltlich zu diskutieren. Und man hat dann auch mehr Zeit für Schulungen, weil man weniger Formalitäten auf dem Kongress erledigt muss. Das kann man auch inzwischen prima über das Internet machen. Und genau. Also
Martin, wenn ich da gerade mal unterbrechen darf, das ist ja so, in der normalen Gewerkschaftsarbeit, in der klassischen Gewerkschaftsarbeit in der Bundesrepublik ist es ja so, da gibt es also Kreisdelegiertenkonferenzen, da gibt es dann Antragsberatungskommissionen und wird oftmals dann auch nur durchgewunken. Das hört sich nach einem langwierigen Prozess an. Wie lange dauern denn solche Kongresse bei euch?
Also das ist meistens am Pfingstwochenende, das heißt am Freitagabend wird erstmal eingecheckt und socialized und dann am Montagnachmittag ist dann der Spaß vorbei.
Ist denn der Kongress auch offen für Interessierte, bisher nicht mit Streiter in der FAU?
Nein, das ist ein Delegierten. Kongress, alle FAU-Mitglieder haben das Recht, daran teilzunehmen. Externe.
Die müssen sich dann in den Syndikaten vor Ort dann dort einbringen, wenn sie extern mitarbeiten möchten, als Externe.
Naja, also nicht FAU-Mitglieder können nicht auf den FAU-Kongress, außer sie werden halt eingeladen, beispielsweise die Genossen von den Wobblies oder sonst was, die wir öfter einladen, oder natürlich internationale Gäste, oder wir werden auch dieses Jahr sicher wieder die Gefangenengewerkschaft einladen und genau, also das schon, aber es ist jetzt irgendwie, ja, also es wäre auch sinnlos, weil wir uns ja mit unseren Interna beschäftigen und Entscheidungen treffen.
Und vielleicht bald werden diese Entscheidungen anders getroffen, in einem zweistufigen Verfahren, so wie du das jetzt gerade vorgestellt hast, also vorher einmal abgestimmt, dann diskutiert auf eurem Kongress, dann nochmal abgestimmt, so habe ich das jetzt verstanden, eben auch durch Online-Unterstützung, das heißt, ihr habt da wahrscheinlich irgendeine Plattform, wo man sich dann da, das bei einem anderen Kontext kenne ich das, wo man sich dann einloggt über einen bestimmten Code und dann da eben abstimmen kann und dann hofft ihr dadurch ein besseres Diskussionsklima noch zu erreichen, und wahrscheinlich auch mehr und fairere und bessere Entscheidungen zu fällen als FAU und sich noch besser zu organisieren dann in bundesweit. Ist das eigentlich ein Verfahren, was ihr kopiert habt aus anderen Ländern oder ist das jetzt ganz innovativ neu für die FAU in Deutschland?
Ich bin kein Historiker und ich habe tatsächlich auch relativ wenig Ahnung, wie es bei anderen abläuft, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dieses Verfahren haben sich verschiedene Menschen aus der FAU ausgedacht, aber inwieweit das Rad dann vielleicht nochmal neu erfunden wurde oder inwieweit es jetzt wirklich originär was Eigenes ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich weiß nur, dass es bei uns jetzt neu ist und wir haben auch eigentlich keine Abstimmungsplattform. Also es geht ja bei uns eigentlich auch tatsächlich eher darum, herauszufinden, was die was eigentlich, es geht ja um Inhalte. Also es geht ja jetzt irgendwie nicht darum, dass wir die 75%, die wir für eine Entscheidung benötigen, zusammenbekommen, sondern es geht ja darum, dass die Menschen hinten dran stehen, bei wichtigen Sachen, bei wichtigen inhaltlichen Sachen. Es ist ja wichtig, dass es leistbar ist und dass die Genossinnen auch Lust haben, das zu machen. Also es nützt nichts, wenn man halt irgendwie eine Mehrheit durchprügelt für irgendwas mit irgendwelchen Tricks oder so, wenn sich danach keiner daran gebunden fühlt oder niemand dahinter steht. Und ich hoffe halt einfach, also ich war auch nicht nur in der FAU aktiv und ich habe eigentlich so in meinem ganzen politischen Leben schon immer sehr vermisst, dass es eigentlich gar keine dass es eigentlich sehr selten ist, dass da wirklich eine inhaltliche, diskursive Diskussion stattfindet, die wirklich einen emanzipativen Charakter hat und wo man auch wirklich den Eindruck hat, man kommt dabei dadurch weiter. Ja. Und ich hoffe einfach, dass dadurch, dass wir dieses Verfahren jetzt haben, das erste Mal halt wirklich sehr zielgerichtet über irgendwas diskutieren kann und nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ich freue mich sehr darauf.
Das hört sich sehr gut an. Ja. Das hört sich ja gut an, was ihr da plant und wir wollen gerne nochmal nachfragen, vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr, was daraus geworden ist, ob ihr das entschieden habt. Das ist ja erst noch für die Zukunft auch, dass das jetzt der Vorschlag ist, der da abgesegnet werden soll auf eurem Kongress. Und wir fragen danach, ob das...
Der ist schon letztes Jahr.
Der wendet es heute, dieses Jahr das erste Mal so richtig an.
Ach so, okay.
Richtig, genau.
Verzeihung. Aber wir fragen trotzdem nach und sind interessiert daran, ob das denn dann auch alles so klappt, wie du das beschrieben hast und wie wir das euch auch wünschen.
Und wer sich über die FAU informieren möchte, der kann das dann übers Netz auch machen. Also ihr habt unter dem Begriff Suchbegriff FAU wie Freie Arbeiterunion findet man in der Suchmaschine seines Vertrauens Informationen auch über die lokalen Sektionen, die es so gibt, auch hier in Frankfurt.
Und wir sagen danke nach Berlin hier aus Frankfurt an einen Ex-Frankfurter Martin in Berlin, der uns mit uns über die FAU, die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnenunion, gesprochen hat. Danke, Martin.
Danke, Martin.
Ja, vielen Dank und gute Sendung noch.
Ja, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und da sind wir wieder beim ABS-Magazin, beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Heute jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung mit unserem zweiten Thema und wir, oder ich und Nils, wir sprechen mit Jona Fritz von der Roten Hilfe. Das ist eine Organisation zur juristischen Unterstützung linker Aktivisten und Aktivistinnen. Und da gibt es einen Fall, ich habe das vorhin schon am Anfang der Sendung erzählt, da wird morgen, wenn glaube ich zwei Prozesse sogar stattfinden gegen Aktivisten, die protestiert haben gegen die Pegida, also diese Bürgerinitiative gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes, die ja einige Monate immer wieder, ich glaube montags, auf der Hauptwache demonstriert hat. Da gab es große Gegendemonstrationen und unter anderem sind da wohl auch Eier geflogen. Zumindest sind diese zwei Menschen angeklagt, dass sie Eier geschmissen hätten. Morgen geht diese Verhandlung in die zweite Runde und wir wollen mit Jona Fritz darüber sprechen. Hallo Jona.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, schön, wir freuen uns auch. Vielleicht erstmal nochmal zu Pegida. Warum protestieren denn Menschen eigentlich gegen Pegida, also diese europäischen, patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, genau, und werfen dann auch noch Eier. Was ist der Grund dafür?
Ja, Pegida ist, glaube ich, was Neues, was der Erfolg der Aktionsform in der BRD angeht. Ich glaube, fremdenfeindliche Meinungen oder Einstellungen gab es auch vor Pegida, das ist nichts Neues. Aber wie du sagst, wenn man von Pegida spricht, muss man auch gegen diese großen anfänglichen Protestaktionen, gegen diese Kundgebungen, Aufmärsche hier in Frankfurt wie in der ganzen Bundesrepublik sprechen. Und das war ein Phänomen, dass sich aus unterschiedlichen Lagern Menschen beteiligt haben, gegen diese Menschenfeinde vorzugehen. Wir haben aus unterschiedlichsten Parteien, aus Gewerkschaften, wir haben Linke, wir haben unpolitische oder auch konservative Menschen, die sich an den Gegenprotesten beteiligt haben. Und gerade von Seiten der Polizei gab es dann oft die Versuche, die Gegendemonstrierende in gewalttätig böse und gewaltfreie gute bürgerliche Gegendemonstrierende zu spalten. Und das sehen wir ein bisschen kritisch, weil für uns, welche Aktionsformen die Teilnehmenden von Gegendemonstrationen sich ausdenken, sich darüber Gedanken machen, das müssen die selber entscheiden, bleibt denen selbst überlassen und da muss man die auch fragen, also warum jemand Eier wirft oder sich auf Straßen setzt, um diese zu blockieren oder einfach nur ein Transparent hochhebt, das ist uns als Rote Hilfe erstmal egal. Hauptsache, die Menschen stellen sich gegen solche Leute in den Weg.
Also Eierwerfen ist auch eine Aktionsform gegen Pegida, die zumindest angewandt wird. Vielleicht können wir auch noch mal weiter über Pegida sprechen. Da gab es ja auch eine Menge rechter Straftaten. Das kam ja auch immer wieder vor, dass, ich glaube, verfünffacht hat sich die Anzahl jetzt nur von Straftaten gegenüber, rechte Straftaten gegenüber so Asylbewerberheime etc. In dieser Hinsicht im Jahr 2015, für 2016 wissen wir das noch gar nicht. Lässt sich sagen, ob diese Menschen, die dabei, also auf der Seite von Pegida demonstriert haben, die dann mit Eiern beworfen wurden, ob die irgendwie in Verbindung gebracht werden können mit dieser vermehrten Anzahl an Straftaten?
Über rechte Straftaten bzw. deren Verhandlungen können wir als Rote Hilfe erstmal nichts sagen.
Na klar.
Persönlich weiß ich auch nicht, ob die Aktionen von diesen rechten Menschenfeinden, ob die jetzt direkt aus dem Umfeld kommen von Pegida oder nicht. Was ich als Person jedoch glaube, ist, dass die Hemmschwelle derart zu handeln durch Pegida und anderen Kram, was das noch so rumrennt, dass sie runtergesetzt wurde. Aber ja, wie bereits erwähnt, glaube ich, dass rechte Meinungen und Tendenzen eben vor Pegida da waren, aber durch diese Kundgebung der Rechten eben eine andere Ausdrucksform gefunden haben, die nicht nur montags auf der Hauptwache stattgefunden haben, sondern die auch dazu geführt haben, dass in der ganzen Bundesrepublik Häuser brennen oder Immigranten angegriffen werden.
Also eine moralische Mitschuld seht ihr da schon auf den Seiten dieser rechten Demonstrierenden. Vielleicht jetzt zu dem Prozess morgen oder den beiden Prozessen. Womit rechnet ihr da, was da passieren wird? Wird es eine Einstellung des Verfahrens geben oder was ist so das, wovon ihr ausgeht? Oder habt ihr vielleicht schon Erfahrung von vorigen Prozessen?
Na, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das keine Einstellung, sondern ein Freispruch. Das ist eigentlich schöner. Es ist schwierig, eine juristische Einschätzung zu geben, weil wir als Rote Hilfe das auch nicht machen wollen oder auch nicht können. Das überlassen wir unseren Anwältinnen und Anwälten. Wir machen eine politische Einschätzung der Prozesse und der Prozessbegleitung.
Vielleicht könnte man kurz nochmal sagen, was da der Vorwurf ist gegen die Leute, die jetzt angeklagt sind.
Also
das ein bisschen einzugliedern für die Zuhörer, um was für Größenordnung es da auch geht.
Ja, der Vorwurf, der immer kommt, ist eigentlich Landfriedensbruch. Landfriedensbruch ist bei Versammlungen relativ schnell und einfach durchzusetzen, weil man sagen kann, ab einer Personenmenge von 3 Personen und da geht Gewalt von aus und eine Person hätte sich nicht ausreichend davon distanziert, dann hat man schon Landfriedensbruch. Das wird auch vor Gericht relativ einig und schnell umgesetzt und das ist so der Standardvorwurf.
Und bei Eierwurf geht es da auch um Körperverletzung?
Das kommt oft drauf an. Also da kommt es oft drauf an, welcher Gegenstand geworfen wurde, mit welcher Geschwindigkeit teilweise geworfen wurde, mit welcher Absicht geworfen wurde.
Und ob das Ei gekocht war oder nicht. So steht es in der Frankfurter Rundschau, bizarre Rechnungen zu diesem Fall aufgemacht worden.
Dass die Staatsanwaltschaft letzte Woche bei dem ersten Prozessteil vorgerechnet hat, mit wie viel Joule dieses Ei hätte einschlagen müssen. Also die nehmen das schon ernst, das Ganze, ja.
Der Mensch oder die Menschen, die da morgen bei dem Prozess sind, möchtet ihr, dass man ihn unterstützt? Also es ist ja auch ein Teil eurer Arbeit, dass ihr dann auch zu den Prozessen geht, da ins Publikum geht, die Menschen, also einfach da seid, dass die Angeklagten, die Aktivistinnen nicht so alleine sind vor Ort. Möchtet ihr das oder die das, die Menschen?
Ja, also wenn wir zu Prozessen mobilisieren oder zur Prozessunterstützung aufrufen, dann kann man davon ausgehen, dass wir mit den Betroffenen gesprochen haben. Also wir machen nichts, ohne mit den Betroffenen zu sprechen. Die entscheiden selbst, welche Unterstützung sie haben möchten. Das ist uns auch wichtig, weil es gibt auch Situationen, in denen vielleicht keine große Öffentlichkeit erwünscht ist und so weiter. Und bei den beiden Prozessen morgen Da ist klar, die Personen und alle Beteiligten würden sich wünschen, möglichst viele Besucherinnen und Beobachterinnen im Prozess zu sehen, weil das natürlich auch einen moralischen Rückhalt für die Betroffenen ist und ganz klar auch den Gerichten und den Polizisten vor Ort zeigt, dass
es gibt eine Öffentlichkeit,
dass da Leute mit dran denken und dass da nichts vorbei ist. Ja,
ja. Ja. Also es gab ja etliche Proteste gegen Pegida. Vielleicht habt ihr da einen Überblick, wie viele Menschen sich jetzt, also Aktivistinnen, sich jetzt rechtfertigen müssen, weil sie von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht haben und gegen diese Gruppen demonstriert haben.
Leider wissen wir nicht von allen Prozessen. Wir wissen nur von den Leuten, die sich bei uns melden, ja, und die sich wünschen, dass wir das politisch begleiten und aufarbeiten. Und da wissen wir von sicher von 10 Prozessen oder von 10 Strafverfahren, die meisten wegen Vermummung oder Landfriedensbruch und versuchter Körperverletzung, die da, von denen wir wissen aktuell in Frankfurt. Die Dunkelziffer ist weitaus höher.
Also wäre dann natürlich auch jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich der Aufruf angebracht, wenn jemand in diese Problemstellung steckt, über die wir gerade sprechen, das nicht alleine auszuhandeln, sondern eben dann auch auf die Öffentlichkeit, die Rote Hilfe erzeugen kann, auch zurückzugreifen.
Genau, und wie erwähnt, Öffentlichkeit heißt nicht gleich Öffentlichkeit. Mhm. Wenn wir darüber sprechen wollen, wie stark wir das dazu mobilisieren wollen, ist das natürlich völlig in Ordnung, dazu sagen, man möchte es eher clandestin halten. Da gibt es auch wirklich gute Gründe, das so zu handhaben.
Mhm. Wie sieht es mit der Alternative für Deutschland, also der AfD, aus? Da gab es ja auch Proteste. Sind die jetzt schon drin bei diesen 10 Verfahren, die du jetzt gerade genannt hast? Oder ist das separat? Handelt er separat?
Das ist separat. Zu diesen Protestaktionen, die sind relativ jung, war kurz vor der Kommunalwahl hier in Hessen besonders, das ist noch nicht so lange her. Wir wissen allerdings schon von Ermittlungen, weil es gab schon polizeiliche Vorladungen gegen einzelne Aktivistinnen. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Polizei und die Ermittlungsbehörden da genauso hinterher sind wie bei Pegida und Co.
Und was ratet ihr Menschen, die so einen Strafbefehl bekommen, weil sie da protestiert haben?
Ja, das allererste ist erstmal ruhig bleiben.
Es ist schwer dann
wahrscheinlich. Ja, es ist gar nicht so einfach, wenn man so ein Briefchen im Briefkasten hat. Aber man muss sich halt einreden, die Bullengerichte, die kochen auch erstmal nur mit Wasser und erstmal Ruhe bewahren, mit Freundinnen und Freunden sprechen, Bezugsgruppen anquatschen und sagen, hey, ich habe da so eine kleine Vorladung bekommen. Wenn es eine Vorladung von der Polizei ist, auf gar keinen Fall hingehen. Das hat noch niemand geholfen und mit Bullen reden kann eigentlich nur schiefgehen. Die sind dafür ausgebildet, einen zu belasteten Aussagen zu führen. Und auch wenn man glaubhaft vermitteln könnte, man wäre an diesem Ort beispielsweise gar nicht da gewesen oder zu der Zeit nicht am Ort gewesen, ist immer noch die Gefahr natürlich, dass man andere in die Pfanne haut, dass man andere belastet. Und deswegen raten wir dazu, jede Aussage zu weigern und dies auch deutlich zu machen, indem man zur Vorladung zur Polizei gar nicht erst hingeht.
Man muss nämlich nicht zu der Vorladung
erscheinen. Man muss nicht zu, genau. Das erst wenn ein Staatsanwältin, ein Staatsanwalt oder eine Richterin, ein Richter sagt, da ist es soweit, dann muss man kommen. Und davor muss man mit der Polizei gar nichts machen. Die sollen ihre eigene Arbeit tun und so weiter.
Auch nicht schriftlich Stellung nehmen.
Auch gar nicht schriftlich Stellung. Man muss auch nicht antworten, sagen, dass man nicht kommt. Man kann den Brief eigentlich getrost aufbewahren im großen Aktenordner.
Also da sieht man schon, da ist eine Menge juristischer Kompetenz gefragt, die vielleicht nicht jeder hat. Man kann sich bei euch darüber informieren und da denke ich auch auf der Homepage vielleicht ein Treffen ausmachen, wenn man davon betroffen ist. So ist es. Wie seht ihr denn insgesamt vielleicht jetzt unabhängig von der AfD und von Pegida juristische Vorgehen gegen linke Proteste in Frankfurt? Hat sich da was geändert? Da gibt es da irgendwie eine größere Tendenz der letzten Jahre oder... Oder ist das alles immer gleich geblieben? Kann man da was sagen?
Nun, Repressionen hängen zusammen mit den politischen Aktionen, die stattfinden. Von daher ist es schwierig zu vergleichen, was war früher, was war heute. In den letzten Monaten, Jahren in Frankfurt ist relativ viel passiert. Wir haben den Blockupy-Aktionstag, 18.03. Wir hatten viele Pegida-Mahnwachen. Wir haben beispielsweise den sehr unterstützenswerten Kampf um Wohnraum hier gerade, der gerade stattfindet. Und dadurch gibt es gerade sehr, sehr viel Repressionen. Wir haben den Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden die Strafbefehle, die sie ansetzen, extrem hoch ansetzen. Da soll der Wurf einer leeren Plastikflasche über 1.000 Euro kosten. Mhm. Der Schutz vor Pfefferspray durch diverse Maßnahmen kostet dann mehrere hundert Euro. Und das beobachten wir tatsächlich, dass es da in der letzten Zeit extrem hohe Strafbefehle gibt. Ob es jetzt mehr oder weniger Verfahren gibt oder wie die Gerichte urteilen, ist schwer zu sagen, weil Gerichte urteilen halt einzelfallabhängig und dann eine allgemeine Tendenz zu sehen, fällt mir schwer. Aber wie gesagt, die Polizei ist da wirklich auch hinterher und das erkennt man auch auf den Prozessen und das ist natürlich auch ein Grund, zu solchen Prozessen zu gehen. Da sieht man nämlich und hört man nämlich, wie Polizistinnen und Staatsanwälte im Nachhinein ermitteln. Das ist auch ganz interessant.
Mhm. Thema Strafbefehl. Sollte man das auch nochmal, also Strafbefehl ist ja sozusagen die eine Verurteilung, kann man nicht richtig sagen, aber da wird also unterschwellig unter dem Gerichtsverfahren, sozusagen unter der Schwelle des Gerichtsverfahrens, wird ein Verfahren bearbeitet und dann entscheidet ein Staatsanwalt, glaube ich, entscheidet jemand aus der juristischen Ebene, hier machen wir keinen Prozess, sondern da bieten wir einen Strafbefehl an, hat mehrere Vorteile, angeblich für die Gerichte, Entlastung, aber auch angeblich für die Betroffenen, damit ist dann die Sache durch, man braucht keine Anwälte. Aber ist es denn wirklich empfehlenswert, Strafbefehle anzunehmen? Also auch gerade, wenn man jetzt darüber, das muss man auch immer im Einzelfall mit den Betroffenen besprechen, aber ist es denn klug, so einen Strafbefehl anzunehmen und nicht doch eher eventuell dann zu sagen, dann gehe ich doch in das Verfahren, um eben auch argumentieren zu können, was für eine Geschwindigkeit eine leere Plastikflasche vielleicht hatte mit Gegenwind bei Sonne 12 Uhr oder so.
Also ich rate dazu, Strafbefehle niemals anzunehmen. Wie du gesagt hast, Strafbefehle hat verschiedene Gründe, warum die Ermittlungsbehörden dieses tun. Und in seltenen Fällen kann man darüber reden, ob es politisch Sinn macht oder Kostenzweck kommt. Aber in der Regel sollte man den Einspruch gegen Strafbefehle einlegen. Das muss auch innerhalb einer 2-Wochen-Frist passieren. Das bedeutet, wenn man wüsste, da könnte so ein Brief ins Haus flattern und man ist 6 Monate irgendwo im Urlaub, sollte man vielleicht jemanden engagieren, der die ab und zu im Briefkasten schaut. Aber ein Strafbefehl, also wir empfehlen dazu, immer Einspruch einzulegen. Und auch bei diesen Verfahren von Pegida, von denen ich vorher gesprochen habe, auch die Eiwürfe, die Leute sind zum einen immer günstiger weggekommen als der Strafbefehl. Zum anderen ist es aber auch eine politische Botschaft zu sagen, nein, wir erkennen das nicht an. Wir sehen das als ein politisches Handeln. Wir erkennen eure Strafe auch nicht an und wir wollen auch dagegen politisch vorgehen. Und das hilft oft auch für politische Aktionen, die später stattfinden. Dann hat man nämlich eventuell Gerichtsprozesse, die da sagen, ziehen wir die ganzen Dinge mal anders auf und dann raten wir natürlich auch aus solidarischen Gründen dazu.
Also man kann dann unter Umständen auch Präzedenzfälle schaffen, die positiv dann für die angezeigten Leute, die also jetzt da zur Anzeige gekommen sind.
Genau, das hatten wir schon öfters den Fall, ja.
Ja, also dass man Präzedenzfälle schafft, auf die andere Verfahren oder Richter sich ja auch beziehen, weil die behaupten ja oder sagen ja, sie sind überlastet. Von daher ist es natürlich für die immer gut, wenn ein Kollege mal oder eine Kollegin so oder so entschieden hat.
Vielleicht nochmal, also das klingt da jetzt auch eine starke Kritik an der Polizei und an der Polizeiarbeit mit. Vielleicht kann man auch nochmal sagen, dass sie ja sehr belastet sind, die Polizei. Ich glaube, es gibt die haben schon einfach sehr viel Überstunden auch zum Beispiel, das hört man ja immer wieder. Trotzdem gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr als Rote Hilfe euch auch schon freut, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin genannt, eben diese starken oder vermehrten Straftaten von rechter Seite, wenn die verfolgt werden, kann man da irgendwas sagen, dass die weniger verfolgt werden? Begrüßt ihr das dann dennoch, auch wenn das dann eben die Polizei macht oder Gerichte machen, diese Leute zu verurteilen? Oder habt ihr da irgendeine Position zu sagen, nö, wir halten uns da ganz raus und sagen, da begrüßen gar nichts, was die Polizei macht, auch wenn die jetzt gegen die Rechten da vorgeht?
Also die erste Frage, wenn man sieht, welche Investitionen die Ermittlungsbehörden während der Demonstrationen oder in der Nachbereitung der Demonstrationen investieren, dann weiß man, dass die nicht überlastet sein können. Die Aussagen vor Gericht, da gibt es Aussagen, dass Leute sich teilweise privat darauf vorbereiten, dass sie Porträts, Fotos im Laufe der Woche anschauen von vergangenen Pegida-Kundgebungen. Und tatsächlich haben wir den Fall, dass viele Personen festgenommen oder kontrolliert worden, mehrere Wochen nach den eigentlichen vorgeworfenen Taten. Also die sind da hinterher, die haben sich da wirklich drauf vorbereitet, auch mit einer persönlicher Anstrengung, kann man fast sagen. Und die sind da wirklich hinterher. Die wollen diese Menschen wirklich auch mit Repression beziehen. Also die haben da auch Bock drauf, kann man sagen.
Es gibt ja auch, also Ermittlungsbehörden, auf der Polizei gibt es ja verschiedene Kommissariate und da gibt es ja auch politische Kommissariate. Sind das auch die, ist das auch das politische Kommissariat, also sich mit politischen Verbrechen in Anführungsstrichen offiziell auseinandersetzen soll, mit politischen Straftaten, ist das das, dieses K41 oder was das ist? Ist auch egal, wie es heißt, aber es gibt in Frankfurt, sind das diese Ermittlungsbehörden oder zieht sich das durch die ganze gesamte Polizeiarbeit durch?
Das kommt darauf an, bei welchen Straftaten wir reden. Viele der Ermittlungen funktionieren innerhalb der einzelnen Reviere der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Die kooperieren dann mit der Staatsanwaltschaft, sichten die Daten, selektieren die Daten natürlich auch so, dass mögliche Unschuldsaufnahmen nicht an Gerichte und Staatsanwälte weitergeleitet werden. In manchen Fällen ermittelt auch die politische Seite der Polizei, aber natürlich nicht in allen. Dafür wären es dann wirklich zu viele.
Ja, super. Du willst noch was sagen?
Ja, ich will noch was sagen. Für alle Leute, die Strafprozesse oder Ähnliches in den Briefkasten geflattert bekommen, die dürfen sich bei der Roten Hilfe melden. Da gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Café Exzess den Beratungsabend ab 8 Uhr. Da ist immer jemand da, der oder die sich der Problemen annehmen kann. Es gibt die Möglichkeit, über E-Mail Kontakte aufzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, jeden ersten Freitag um 19 Uhr im Club Voltaire mit der AG Antirepression zu sprechen. Und ansonsten bitten wir wirklich darum, das haben wir leider in Frankfurt in den letzten Jahren, Monaten öfters gesehen, dass Strukturen sich nach Aktionen auflösen und die von Repression Betroffenen stehen allein im Regen. Und da ist so ein kleiner Appell von uns, dass man die Strukturen nicht auflösen soll, dass man Geld spenden soll, dass man Partys organisieren soll im Nachhinein, weil es gibt immer Leute, die den Kürzeren ziehen danach, die alleine dastehen. Genau, und ansonsten gibt es weitere Infos auf frankfurt.rote-hilfe.de und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns in unserer finanziellen Arbeit zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Jona Fritz von der Roten Hilfe, also einer Unterstützungsorganisation, ihr habt es gehört, für linke Aktivisten und Aktivistinnen, die sich engagieren, jetzt wie morgen zum Beispiel bei den Prozessen gegen Menschen, die gegen Pegida demonstriert haben und da beschuldigt werden, ein Ei geworfen zu haben. Jetzt willst du noch was
ergänzen? Für alle Teilnehmer oder für alle Beobachterinnen um 8.15 Uhr, Raum 24E im Amtsgericht. Und um 9.30 Uhr der
Zweite. Wo war das nochmal?
Im Saal 24E im Amtsgericht. Morgen um 8.15 Uhr findet der erste Prozess statt und um 9.30 Uhr der zweite Prozess.
Also juristische Arbeit und Antirepressionsarbeit ist manchmal harte Arbeit, weil man früh aufstehen muss. Aber das ist dann so. Okay, vielen Dank für deine Informationen darüber. Und wir hören jetzt doch mal Musik, bevor wir dann auch schon diese Folge des ABS-Magazins, des Magazins für Arbeit, Bildung und Soziales beschließen müssen.
ABS-Magazin heute am 23.03.2016 ist gleich zu Ende. Nach uns kommt dann Virusmusik, wahllos im Virus. Bleibt dran. Der Kollege habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen, aber das muss nichts heißen. Wir wollen aber nicht von euch gehen heute aus dem ABS-Magazin, ohne nochmal auf den nächsten Mittwoch hinzuweisen. Das ist der 30.04. Auch da gibt es wieder ein ABS-Magazin, wie immer in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr. Und die Dana und ich werden die Sendung machen und wir beschäftigen uns nochmal mit der Kommunalwahl. Jetzt nach knapp einem Monat versuchen wir nochmal eine Spurenlese dessen, was passiert ist. Wir haben uns Gäste eingeladen. Hans-Christian Stroth von der Anti-Nazi-Koordination in Frankfurt, den wir auch schon öfters zu diesem Thema hier im Studio hatten, und der Kollege Dieter Stock von der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird da sein. Dieter Stock. Stock. Ich muss leider hier sagen, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber dann wollen wir uns nochmal beschäftigen, was es für Auswirkungen auf die kommunale Politik denn in Zukunft vielleicht haben könnte. Ja, ich lade euch recht herzlich ein, nächste Woche wieder einzuschalten.
Genau, und ein bisschen auszuloten, was die Wahlerfolge der AfD zu bedeuten haben. Wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen, über die Kommunalwahlen. Das könnt ihr nachhören auf www.absmagazin.de. Da gibt es ein Sendungsarchiv. Da gibt es auch später diese Sendung zum Nachhören, wie auch alle anderen. Informiert euch da gerne über unsere Sendung. Und wir sagen jetzt nochmal Tschüss an Jona Fritz von der Roten Hilfe.
Vielen Dank, dass du da warst.
Und auch nochmal danke an Martin aus Berlin von der FAU, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnen-Gewerkschaft, Union in Berlin, mit dem wir vorher gesprochen hatten. Ciao und bis bald.